Altbach neu. Aus Altbach neu. So heißt das Thema heute. Und wir sind ja eine Freikirche. Wir kennen das ja. Schließlich haben wir uns ja bekehrt. Und das war ja ein bewusster Schritt. Wir haben es ja gemacht. Neues entsteht, wenn Altes vergeht. Das wissen wir doch alle. Und wir wissen, dass es gab ein altes Leben und es gibt ein neues Leben. Und hier zum Beispiel haben wir ein Bild von einem Garten. So sah der Garten vorher aus und so sieht der Garten nachher aus. Und das ist der gleiche Garten. Und das sieht man auch an den Häusern oben und so weiter. Das ist der gleiche Garten. Aber total anders nachher und vorher. Und wir wissen ja, bei der Bekehrung passiert es, dass ich eben, vorher war mein Leben ein Schutthaufen. Vorher war mein Leben verwildert, nicht einladend, ungemütlich. Da war nichts aufgeräumt, da Chaos, Wildwuchs, da gab es keine Erziehung, also so wie man Pflanzen erzieht, dann schneidet man und macht und tut nichts. Haben einfach laufen lassen, laissez-faire. Jeder hat da gewachsen, wie er wollte. Das war einfach. Und danach haben wir Ordnung da. Und das ist aufgeräumt. Das ist einladend. Das ist gemütlich. Das baut mich auf, wenn ich da sitze. Ich kann empfangen, wenn ich da sitze, da sehe ich immer nur das Chaos und denke, Mensch, ich sollte. Ist das ein Klischee? Ist Bekehrung so? Ist das passiert? Wir haben doch neues Leben. Wir haben neue Identität, wir haben neue Kleider, haben wir gehört. Wir haben einen neuen Status, wir haben eine neue Umgebung, wir haben neue Gedanken, wir haben eine neue Realität, eine neue Wirklichkeit, wir haben eine neue Wahrheit. Das ist doch das, was bei der Bekehrung passiert ist. Wir haben gewechselt vom Schweinestall in den Trunksaal. Aber wie sieht es aus, dieses Klischee, das wir so haben? Was sagt die Bibel konkret darüber? Und vielleicht haben wir manchmal Probleme deshalb, weil wir diese Bekehrung klischeehaft oder zu klischeehaft manchmal sehen und nicht sehen, wie die Bibel sie wirklich sieht, diese Bekehrung. Und deshalb habe ich einen Text heute aus dem Epheser. Und dieser Text aus Epheser 4, 17 bis 32. Und da ich ein Medienmensch bin, lasse ich den Text einfach mal vorlesen.
Ich muss euch nur Folgendes sagen und ermahne euch im Auftrag des Herrn. Ihr dürft nicht mehr so leben wie die Menschen, die Gott nicht kennen. Ihr Leben und Denken ist von Nichtigkeiten bestimmt und in ihrem Verstand ist es finster, weil sie vom Leben mit Gott ausgeschlossen sind. Das kommt von der Unwissenheit, in der sie befangen sind und von ihrem verstockten Herzen. So sind sie in ihrem Gewissen abgestumpft und haben sich ungezügelten Lüsten hingegeben, sind unersättlich in sexueller Unmoral und Habgier. Aber ihr habt gelernt, dass so etwas mit Christus nichts zu tun hat. Ihr habt von ihm gehört und auch verstanden, was in Jesus Wirklichkeit ist. Dass ihr in Hinsicht auf euer früheres Leben den alten Menschen abgelegt habt. Denn der richtet sich in Verblendung und Begierden zugrunde. Ihr dagegen werdet im Geist und im Denken erneuert, da ihr ja den neuen Menschen angezogen habt, den Gott nach seinem Bild erschuf und der von wirklicher Gerechtigkeit und Heiligkeit bestimmt ist. Als Menschen, die das Lügen abgelegt haben, müsst ihr einander die Wahrheit sagen. Wir sind auch als Glieder miteinander verbunden. Versündigt euch nicht, wenn ihr zornig werdet. Die Sonne darf über euren Zorn nicht untergehen. Gebt dem Teufel keinen Raum in euch. Wer ein Dieb war, soll nicht mehr stehlen, sondern hart arbeiten und mit eigenen Händen seinen Lebensunterhalt verdienen, damit der Notleidende davon abgeben kann. Lasst kein hässliches Wort über eure Lippen kommen, sondern habt da, wo es nötig ist, ein gutes Wort, das weiterhilft und allen wohltut. Sonst kränkt ihr den Heiligen Geist, den Gott euch als Siegel aufgeprägt hat und der euch die volle Erlösung garantiert. Fort also mit aller Bitterkeit, mit Wut, Zorn und gehässigem Gerede. Schreit euch nicht gegenseitig an und verbannt jede Bosheit aus eurer Mitte. Seid vielmehr umgänglich und hilfsbereit. Vergebt euch gegenseitig, weil Gott auch euch durch Christus vergeben hat.
Boah. Okay. Das ist kein Nachtisch, ne? Das ist feste Kost. Und wenn man das so liest, dann denkt man, oh. Und ich möchte uns den Text aber erschließen. Weil Gott hat nie vor, nie, irgendeinen Druck auf uns auszuüben. Auch nicht mit so einem Text. Er will uns nicht einen Druck ausüben. Er will nicht, dass wir in etwas hineinkommen, was zwanghaft ist. Er will, dass wir in der Freiheit sind. Und ich möchte diesen Text in drei Teile einteilen und möchte ihn uns angucken. Und wir selber sind dabei die Augen aufgegangen, was Gott eigentlich hier mit diesem Text sagen will. Erster Teil, die Verse 17 bis 20. Da spricht er davon, wie ein Mensch ist, der gottlos ist. Wie sieht Gott den gottlosen Menschen? Er sagt, er kennt Gott nicht. Nichtigkeit ist, das ist die Ursache von, ist die Bestimmung seines Denkens. Der Verstand ist finster, Unwissenheit, verstockte Herzen, Gewissen ist abgestumpft, ungezügelte Lüste und so weiter. Ich habe das mal zusammengestellt. Was ist denn passiert? Wie kommt es? Oder was ist da? Was sieht da Gott? Der Mensch war im Paradies. Und als er das Paradies verlassen hat, als er rausgeworfen wurde, als er verbannt wurde aus dem Paradies, da ist ja auch etwas weggefallen, was vorher da war. Vorher haben die Menschen Gott gekannt, Adam und Eva haben Gott gekannt. Aber spätestens die Kinder von Adam und Eva haben Gott nicht mehr gekannt. Das Leben und Denken ist von Nichtigkeit bestimmt. Vorher war das Leben und Denken von Gott bestimmt, aber jetzt war Gott nicht mehr da. Das Paradies war nicht da. Da war nichts mehr da. Und diese Nichtigkeit hat jetzt das Leben, hat jetzt das Denken bestimmt. Der Verstand war finster, vorher war Gott als Licht da. Der das Denken, der den Verstand, der das Verstehen bestimmt hat. Jetzt war kein Licht mehr da. Und wo kein Licht ist, ist Finsternis. Vom Leben mit Gott ausgeschlossen. Gott war nicht mehr präsent. Die Leute waren nicht mehr mit Gott zusammen. Gott hat den Menschen gelehrt. Jetzt war Unwissenheit da. Es war niemand mehr da, der irgendetwas sagen konnte oder gesagt hat von Gott. Vorher war Gottes Liebe da. Da war das Herz weich. Jetzt war die Liebe von Gott weg. Der Mensch war ohne Gottes Liebe. Und was passiert? Das Herz wird hart. Es ist verstockt. Vorher hat Gott klipp und klar gesagt, was sie machen und was sie nicht machen sollen. Und sie waren gehorsam und hatten ein reines Gewissen. Jetzt war nicht niemand mehr da, der gesagt hat, pass auf, so oder so oder so oder so ist es richtig oder falsch. Das Gewissen stumpft ab. Gehorsam oder ungehorsam. Sie wussten nicht, was ist und was dran ist. Vorher war Orientierung da. Gott hat ihren Mangel ausgefüllt. Jetzt war Mangel da. Und es war nichts mehr da, was diesen Mangel richtig ausfüllen konnte. Also gibt man sich irgendwelchen Lüsten hin, gibt man sich irgendwelcher Unmoral hin, gibt man sich irgendwelcher Habgier hin, weil man will, man will, man will was haben. Da fehlt etwas, man will dieses Loch stopfen. Aber es funktioniert nicht. Und sie sind in Verblendung. Sie sind in ihren Begierden. Und das Ergebnis ist der Tod. Das Ergebnis ist, es führt nicht weiter. Es bleibt nichts. Versteht ihr, was da passiert ist? Versteht ihr, wie Gott jetzt diesen Menschen sieht? Und er sieht ihn in diesem ganzen Verlorensein. Und was macht das mit Gott? Was macht das mit Gott, wenn er den Menschen so sieht? Es zerreißt ihm das Herz. Es bewegt ihn, es trifft ihn. Der Mensch, den er so sehr lieb hat, sieht er jetzt in all seiner Verlorenheit, in all seiner Einsamkeit, in all seinem Mangel, in allem, was ihm fehlt. Und das Einzige, was ihm fehlt, ist der Vater im Himmel. Das ist keine Anklage, sondern das ist eine Realität. Wenn wir genau hingucken, wenn wir uns dem stellen, dann sehen wir das. Und jeder von uns war so. Jeder. Keiner kann sagen, ach, ich war aber ein guter Mensch, ich war ein toller Mensch. Nein, jeder war verloren und war genau so, wie es hier steht. Und jetzt sagt Gott, ich starte die größte Rettungsaktion, die größte Erlösungsaktion, die es jemals gab, und will den Menschen die Möglichkeit geben, wieder in die Situation zu kommen, die wir im Paradies hatten, in die Gemeinschaft mit Gott. Und das ist jetzt der zweite Teil, 21 bis 24 steht dann drinnen, wie ist es jetzt mit den Menschen, die diese Rettungsaktion oder die durch diese Rettungsaktion dahin gekommen sind. Sie haben gehört, sie haben verstanden, sie wissen, was die Wirklichkeit ist. Sie sind erneuert im Geist, neue Menschen angezogen, nach seinem Bild, ne, wieder da an der Stelle, wo sie ihre Berufung haben. Gerechtigkeit, Heiligkeit. Ich habe es auch hier nochmal zusammengefasst. Das heißt, ich habe es gehört und habe es verstanden. Ich verstehe diese Rettungsaktion. Ich verstehe, was Jesus am Kreuz gemacht hat. Ich verstehe, was Erlösung heißt und wie ich erlöst werde. Bekehrung findet also statt, weil ich etwas verstanden habe, weil ich etwas gehört habe, weil ich verstanden habe und erlebt habe, was Wirklichkeit ist. Jesus, was Realität ist, nämlich, dass ich aus dem Paradies draußen bin und dass ich jetzt die Chance habe, wieder mit Gott in Kontakt zu kommen. Ich habe den alten Menschen abgelegt mit all seiner Einstellung. Das heißt, mit all seiner auch Voraussetzung, nämlich getrennt zu sein von Gott. Neuer Mensch ist nicht mehr getrennt von Gott. Ich bin deshalb auch im Geist und im Denken erneuert. Das ist die neue Realität, den neuen Menschen angezogen, wie wir es vorher gehört haben. Neue Kleider, Gott nach seinem Bild. Ich komme wieder in die Berufung hinein. Ich komme wieder in die Bestimmung hinein und auch in die Würde. Gerechtigkeit, Heiligkeit. Ich werde wieder hergestellt. Ich werde Gottes Kind. Ich komme in sein Reich. So, das ist also die Bekehrung, die wir erlebt haben und von der wir sprechen, beziehungsweise von der die Bibel spricht.
Okay, toll, wir haben es geschafft. Wir sind auf diesem neuen Schiff. Wirklich? Das Erste, was ich glaube, was uns der Text heute auch sagen möchte, ist, wenn du es geschafft hast, ist es so, dass da drüben ist mit einem Menschen, dass es dich so sehr berührt, wie es Gott berührt. Ist es so, dass die Menschen, die Gott nicht kennen, für dich, wenn du sie siehst, in deinem Herzen, dir das Herz zusammenzieht, so wie es Gott das Herz zusammenzieht, weil er diese Menschen so sehr liebt? Weißt du, dass Gott
den, der nicht errettet ist, erretten will? Weißt du, dass diese Realität da ist für diese Leute? Auch wenn sie es noch so toll tun, auch wenn sie noch so toll leben, auch wenn sie noch so gut aussehen, auch wenn sie noch so berühmt sind, auch wenn sie noch so intelligent sind, das ist doch die Realität eines jeden Menschen, der ohne Gott lebt. Und Gott will, dass unsere Herzen berührt werden, wie sein Herz berührt wird von den Menschen, die Gott nicht kennen. Was können wir tun? Ich habe sehr viel mit Menschen gebetet, die sich gerade frisch bekehrt haben. Die haben das Übergabegebet gesprochen, haben sich frisch bekehrt und ich habe dann mit ihnen darüber geredet, was sind die nächsten Schritte, wie und was. Und ich habe immer eine Frage gestellt, habe ich gesagt, du hast dich jetzt bekehrt. Gibt es jemanden, von dem du weißt, der für dich gebetet hat? Und in über 90% der Fälle, und das waren sehr viele Leute, haben sie alle gesagt, ja, meine Oma, mein Freund, irgendjemand anders. Irgendjemand war immer da, der für sie gebetet hat und sie wussten das sogar. Und das ist das Erste, was du tun kannst. Es ist nicht immer gleich dran, den anderen Bibelaufgaben reinstecken und dann zumachen. Das hilft nicht. Das macht ihn platt. Aber was man machen kann, ist beten. Dein unerretteter Partner, deine Kinder, deine Eltern, die, die uns am nächsten stehen, zunächst einmal. Und dann aber auch die anderen, der Nachbar oder die, die wir zufällig treffen. Gott ruft uns heute auf, dass wir mit diesem Herzen, das er für diese Menschen hat, anfangen zu beten. Dass wir sie freisetzen, dass sie genau dahin kommen, zu hören, zu verstehen. Der Heilige Geist tut es. Und wenn es dran ist, kann ich auch ein Wort mal sagen. Aber zunächst einmal setzen wir diese Menschen frei. Tja, auf dem Weg zum neuen Leben. Die Vergangenheit ist hinter uns. Okay. Und jetzt sind wir versetzt an himmlische Örter. Wir sind versetzt vom Schweinestall, den habe ich jetzt lieber hier nicht angepinnt, in einen Prunksaal. Das neue Leben findet im Prunksaal statt. Wer hat Zugang zu dem Prunksaal? Wer ein Kind Gottes ist. Und wenn ich in einem solchen Prunksaal bin, ihr seht, ne, da stehen auch mehrere Stühle und so weiter, dann bin ich auch nicht alleine da. Dann sitzen da auch noch andere mit dabei. Aber in diesem Prunksaal, da kann ich nicht so sein, wie ich vorher war. Ich habe etwas Teures mitgekriegt, nämlich die Erlösung und die Errettung. Und wenn ich jetzt in diesen Prunksaal komme, kann ich nicht mehr so sein wie vorher, weil ich das nicht will. Und weil dort die Atmosphäre eine ganz andere ist. Im Schweinestall sieht es anders aus als hier. Und wer das verstanden hat, der will auch nie wieder zurück. Und ich will mich auch hier nicht benehmen wie im Schweinestall. In einem Prunksaal möchte ich mich benehmen, wie man sich in einem Prunksaal benimmt. Mit Würde, mit Anstand, mit einem Benehmen, das geprägt ist von einer anderen Dimension. Ich bin jetzt sozusagen ein Adliger geworden. Ne? Ich bin nicht mehr ich habe neue Kleider. Ich habe neue Schuhe. Ich habe nicht mehr diese alten. Es sieht alles neu aus, es ist anders. Und dieser Prunksaal, sagt uns hier die Bibel, ist die Gemeinde. Wir sind Glieder an einem Leib, schreibt er hier. Er sagt, wir sind Glieder, die wir zusammengehören. Und in diesem Prunksaal können wir nicht miteinander umgehen, wie man umgeht vorher im alten Leben. Wir können in diesem Prunksaal nicht uns so benehmen, mit Hackordnung und sonst was, sondern hier benimmt man sich anders miteinander. Hier geht man anders miteinander rum. Verstehen wir, was Christus da meint mit dieser Erlösung, dass sie nicht billig ist, sondern dass sie sein Leben gekostet hat. Und das macht uns bereit, auch in diesem Prunksaal anders uns zu verhalten. Aber die Gewohnheiten sind da, die wir von früher noch hatten, und die brechen halt doch immer wieder mal durch. Wie sagt man dann so eine? Du benimmst dich dann wie ein Bauer, wie ein Elefant im Porzellanladen. Und plötzlich bin ich selber überrascht, dass ich, obwohl ich das so schätzen gelernt habe, mich nicht so verhalte. Es gibt einen Kodex. Und ähnlich wie im Straßenverkehr ist dieser Kodex so, dass man Dinge hat, Verkehrszeichen hat, was soll man lassen und was soll man tun. Und dieser Kodex, Karl hat schon ein bisschen was davon erzählt, der steht jetzt hier in Epheser, jetzt der dritte Teil, und dieser, da steht drinnen, legt die Lüge ab. Sagt einander die Wahrheit. Was ist die Wahrheit? Die Wahrheit ist das Wort Gottes. Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Jesus ist die Wahrheit. Wenn wir einander die Wahrheit sagen, dann sagen wir das, was Gott sagt, was der Heilige Geist sagt, was die Bibel sagt. Was ist Lüge? Lüge ist alles das, was von Gott wegführt. Das heißt, ich soll jetzt etwas sagen, etwas reden, was zu Gott hinführt. Zweitens, versündigt euch nicht, wenn ihr zornig werdet. Haben wir aber Glück gehabt, ne, dass wir noch zornig werden dürfen. Die Sonne darf über eurem Zorn nicht untergehen. Auch hier wieder. Ein Kodex, ne? Achtet darauf. Kein hässliches Wort. Lass es einfach. Ein gutes Wort, das weiterhilft und allen wohltut. Nun ja. Wer viel redet oder gar nichts redet, ne, der versündigt sich nie. Wer viel redet, besteht in der Gefahr, vielleicht zu viel zu sagen. Fort mit aller Bitterkeit, mit Wut, mit Zorn, mit gehässigem Gerede. Schreit euch nicht an. Boah, das hat mich getroffen, okay. Verbannt jede Bosheit aus eurer Mitte. Und auf der anderen Seite, seid vielmehr umgänglich und hilfsbereit, vergebt euch gegenseitig. Das sind die Verkehrsregeln. Das ist der Kodex in diesem neuen Raum, in diesem neuen Prunksaal. So sollen wir miteinander umgehen. Und jetzt kommt das Interessanteste für mich. Nämlich in diesem Text steckt drinnen, wie wir da hinkommen. Und das geht nicht über Leistung. Das wissen wir. Aber wie geht's dann? Und jetzt kommt die große Überraschung. Also miteinander, nicht gegeneinander. Bring dein Leben auf die Spur. Ein Dieb war, soll nicht mehr stehlen. Der Weg dahin, der Weg, wo diese Verkehrszeichen gelten und die uns helfen und die uns da steuern, ist, dass ich mein Leben auf Spur bringe. Auf die Spur bringe, auf diesen schmalen Weg bringe, der Weg Jesu ist. So, das heißt, ich soll kein Dieb mehr sein. Ich soll nicht mehr stehlen. Klar. Man stiehlt Geld, man stiehlt vielleicht dem anderen irgendwelche Wertsachen, aber man stiehlt auch Zeit. Oder man stiehlt auch, weil man den anderen missbraucht. Man stiehlt auch, weil man den anderen missbraucht, weil ich einen Mangel habe und dann fülle ich den aus. Man bestiehlt auch sich selber. Ich fange also an, nicht mehr zu stehlen, sondern, wie heißt es, arbeiten mit den eigenen Händen und seinen Lebensunterhalt zu verdienen. Bring dein Leben in Ordnung. Schau hin, kehr die Sachen nicht unter den Teppich. Schau hin, fang an, geh Schritt für Schritt und mach das. Das sagt die Bibel. Das ist der Weg, der dahin führt, dass du wirklich dieses neue Leben in der Gemeinde, in diesem neuen Punktsaal auch leben kannst, erleben kannst, durchführen kannst, weiterführen kannst, also dich auch weiterbringt, dich formt. Und fang nicht nur an bei dir selber, sondern fang an, mit dem, was du kriegst, sofort auch den anderen zu helfen, den anderen zu sehen. Als die Israeliten in der Wüste waren, fiel das Manna vom Himmel, jeden Tag. Es machte keinen Sinn, das Manna aufzuheben. Das ist kaputt gegangen. Nur am Samstag haben sie es aufheben können, weil da hat es am Sonntag noch gehalten. Aber Montag, du musstest am Dienstag wieder neues Manna kriegen. Herr, gib uns unser tägliches Brot heute, jeden Tag neu. Alle haben gesammelt. So, aber jetzt kannst du dir vorstellen, es gibt Leute, die sind sehr geschickt. Ne? Die sammeln, ne? Bis der andere anfängt, überhaupt zu sammeln, haben die schon einen Korb voll gehabt. Gibt's halt. Manche Menschen sind so, manche so. Manche haben viel gesammelt, manche haben wenig gesammelt. Aber es haben alle gesammelt. Nach ihren Möglichkeiten. Und nachher wurde das verteilt. Das heißt, ich habe nicht für mich gesammelt, sondern ich habe gesammelt und habe es dann verteilt. Wenn du was von Gott bekommst, wenn du eine Möglichkeit hast, vielleicht auch mehr zu verdienen als ein anderer, vielleicht auch mehr einzusammeln oder mehr ja, aufzunehmen, dann gib davon ab. Teilen, das ist Prunksaal, das ist das, was Gott sagt, was in der Gemeinde stattfindet. Dass wir miteinander leben, dass wir miteinander mitteilen. Geben. Notleidenden Menschen, die gerade Bedürfnis haben oder die das nicht so können wie wir. Ich bin ein Computer, jemand, der sich da auskennt, und wenn jemand was möchte, was wissen möchte, Fragen hat oder sonst was, dann helfe ich ihm. Du bist vielleicht jemand, der gut backen kann, ne? Und ich freue mich immer über einen Kuchen. Meine Frau macht es dann. Und dann teilt sie mit mir den Kuchen. Halbe, halbe. Jeder soll erkennen, dass ihr jetzt zu Gott gehört und so lebt, wie es ihm gefällt. Jetzt kommt das Zertifikat. Du lebst in dem Prunksaal und jeder weiß, dass du dort in dem Prunksaal lebst, ist berechtigt und die anderen kennen den Prunksaal nicht. Aber sie sehen an deinen Kleidern, du gehörst in diesen Prunksaal. Denn jetzt siehst du anders aus. Du hast Kleider, die eben zu dem Prunksaal passen. Königliche Kleider. Du bist jetzt ein Prinz. Du bist anders gekleidet und man sieht es. Wenn ein Europäer irgendwo in ein fremdes Land kommt, dann sieht man das. Die Deutschen erkennt man sofort, hat man mir gesagt. In anderen Ländern. Das weißt du sofort, dass das also ist. Denn das sehen die an den Kleidern. Sieht man das, dass du ein Kind Gottes bist? Nicht daran, dass du jetzt besonders, was weiß ich, wie lebst, sondern daran, dass in dir etwas passiert ist, eine Transformation, und du hast dieses neue Kleid an, das Gott dir gegeben hat. Das ist der Weg, wie ich dahin komme, dass ich das finde. Ich bringe mein Leben auf Spur. Ich bringe mein Leben in Ordnung. Ich greife es an, ich gehe an die Dinge ran. Wie willst du den Splitter beim anderen rausmachen, wenn du deinen eigenen Balken nicht siehst und nicht an deinen Balken gehst? Beides. Balken und Splitter sollen wir behandeln. Und dann sagt er, betrübt den Heiligen Geist. Okay? Der Teufel ist nicht unser Thema. Das ist nicht unser Elixier. Das ist nicht das, wo wir leben. Der soll keinen Raum bekommen. Wer soll Raum bekommen? Der Heilige Geist. Er ist der beste Helfer auf diesem Weg, den du haben kannst. Der beste Berater. Er ist der, der dich so beraten kann. Besser wie jeder Rechtsanwalt. Besser wie jeder Berater, der noch so Experte ist. Besser wie jeder Arzt. Der Heilige Geist ist das Beste, was dir passieren kann. Dass der in deinem Leben ist. Und wie betrübst du ihn? Indem er dir helfen will, in diesem Prunkraum zu leben. Er ist derjenige, der dich darauf hinweist, der dir das auch sagt oder der dir dabei hilft, der dir auch die Augen dafür öffnet. Und du nimmst ihn nicht ernst. Du machst es nicht. Du bist nicht gehorsam. Du gehst nicht drauf ein. Und er ist betrübt. Mach mit. Fließ mit, wenn der Heilige Geist fließt. Wenn er zu dir redet. Wenn er es dir sagt. Die leise Stimme. Das, was er sagt, führt uns immer auch in eine Demut hinein. Weil er sagt, dem Hochmütigen widersteht Gott, aber dem Demütigen gibt er Gnade. Und sich unter die gewaltige Hand Gottes unterzuordnen, dem Heiligen Geist Raum zu geben, dass er bestimmen darf, dass er die Dinge sagen darf, setzt ihn frei, dass du in diesem neuen Leben wirklich lebst, bist, atmest, wohnst, eingehüllt bist mit den neuen Kleidern. Willst du mitmachen? Wir feiern heute das Abendmahl. Und wir dürfen am Tisch des Herrn einfach auch die Sachen bekennen. Denn der Weg zur Ewigkeit ist die Vergebung. Ich habe es so formuliert, der Schlüssel zur Türe in die Ewigkeit ist die Vergebung. Mit ihr, mit der Vergebung öffne ich diese Türe in die Ewigkeit. Die Vergebung, die ich selber annehme von Jesus, und die Vergebung, die ich ausspreche einem anderen, indem ich vergebe. Das ist das, was der Text nochmal sagt. Denn euch wurde viel vergeben. Deshalb könnt ihr so leben. Nimm's mit. Wenn dir jetzt Dinge einfallen, bring sie gleich in Ordnung. Das bewegt dich sicher auch noch die Woche, immer wieder. Und wir dürfen einfach auch offen und ehrlich mit uns selber sein und auch mit der Situation, mit dem anderen. Aber immer in dieser Glocke, die Gott uns gegeben hat, nämlich die Liebe, das der Karl gelesen. Genau das ist das Elixier, das in diesem Raum, in diesem Prunksaal uns atmen lässt, uns leben lässt. Wenn du möchtest, dann können wir dieses Gebet zusammen beten. Und wenn du noch nie dieses Gebet gebetet hast, oder wenn es zum ersten Mal ist, egal wie oder wo, auch für die, die später vielleicht die Predigt noch mal hören, dann betet es ganz bewusst. Und wenn du aber sagst, nee, ich will es auch wieder erneuern, ich will wieder ganz neu Gott mein Ja geben, dass ich in diesem Prunksaal nicht nur leben will, dass ich verstanden habe, dass ich aus dem Schweinestall gewechselt habe in diesen Prunksaal, dass ich das ernst nehmen will, was der Heilige Geist sagt, gehorsam sein will, dass ich die Verkehrszeichen verstanden habe und dass ich diesen Weg gerne gehe. Lass uns zusammen beten. Jesus, du liebst mich so sehr, dass du sogar für mich am Kreuz gestorben bist. Ich weiß, dass du auch verstanden bist und liebst. Es tut mir leid, dass ich ohne dich gelebt habe. Ich nehme jetzt deine Vergebung und Erlösung durch dein Blut für mich in Anspruch. Ich will von nun an mit dir zusammen und für dich leben. Bitte komm in mein Herz und sei du der Herr in meinem Leben. Lieber Vater Gott, danke, dass ich jetzt dein Kind bin. Geist Gottes, bitte hilf mir, als Christ zu leben. Amen. Ich habe dieses Gebet auch nochmal ausgedruckt, wer das haben möchte, auch für sich selber, aber auch wenn einem